Und jetzt im Schneckenradio Saufgetränke.
Genussmittel zum Empfehlen oder Warnen.
Einen wunderschönen guten Abend. Dies ist die 7. Folge des Sauf-Podcasts Saufgetränke. Ich grüße alle anderen Sauf-Podcasts. Heute mit einem Wodka. Und zwar dem Wodka Gorbatschow, von dem man immer gerne denkt, er kommt irgendwie auch aus Russland. Kommt aber gar nicht. Er ist 1921. In Berlin gegründet worden. Das heißt, 2021 werden wir die großen Feierlichkeiten dieses Wodkas begehen. Steht gerne mal in der Reihe von Wodkas wie Putinov, Jelzinov und was war's noch? Irgendwas gab's denn noch? Irgendwas vergesse ich gerade. Also es gibt doch einige Präsidenten, nach denen irgendwie Wodkas benannt werden. Und da denkt man immer, Gorbatschow wäre auch in dieser Reihe einzusiedeln. Ist es aber gar nicht. Ist also ein deutscher Wodka. Und zwar des Wodkas reine Seele, wie sie gerne schreiben, seine hohe Qualität und außergewöhnliche Reinheit verdankt Wodka Gorbatschow der dreifachen Kälterfiltration. Genießen Sie seinen milden Geschmack pur auf Eis oder gemixt als Cocktail und Longdrink. Gorbatschow Wodka AG, Hermann Blankensteinstraße 48 in 10249 Berlin. Es riecht etwas nach Spiritus, wenn man ihn direkt einfließen lässt ins Glas. Das ist jetzt nicht so wirklich prickelnd. Milden Geschmack. Sieht flüssig aus. Also für einen Wodka hat er nämlich gerade keinen milden Geschmack eigentlich. Er ist jetzt nicht so wie... Ja, wie ein Kräuterschnaps oder sowas, ja? Also sowas, wo will ich... sehr viele Geschmacksnoten auf einmal die Zunge versuchen, irgendwie so kirre zu machen. Das ist eigentlich sowas, wo man den Kopf schüttelt. Da würde ich jetzt auch... Also zweite... Bei dem zweiten Schluck bin ich schon dabei, hier Orangensaft reinzukippen. Also es riecht ein wenig nach Spiritus, es schmeckt... Also irgendwas zieht da. Es ist ein typischer Wodka, in dem man, wo man irgendwann dem Orangensaft eine Chance gibt. Er schmeckt nicht lecker und dafür, dass er eigentlich schon ziemlich kühl ist, kann er nur noch eiskalt sein, so dass man irgendwie so gar nichts schmeckt. Das schon als mild zu charakterisieren. Nein. Also es gibt einfach andere Wodkas und das können wir eben abhandeln, weil ich wohl keinen Saufkatz mit den teuren Wodkas hinkriegen werde, weil die wird man in feierlicher Stimmung, glaube ich, machen. Also dass ich da das Podcast-Gerät mal raushole. Das würde ich noch bezweifeln wollen. Und zwar gibt es, es gibt den Wodka Belvedere und es gibt den Wodka Grey Goose. Und dann gibt es noch, ich habe auch noch irgendeinen Wodka getrunken, der direkt aus Russland rübergebracht worden ist. Und der schmeckt auch noch ganz gut, da habe ich aber den Namen nicht drauf. Den weiß ich jetzt nicht. Und der war aber auch ungefähr die Liga mit Wodka Belvedere und Wodka Grey Goose, wobei ich noch am liebsten den Grey Goose habe. Ich habe das glaube ich schon mal gesagt. Das ist ein französischer Wodka, kostet, lass mich mal lügen, wenn es gut läuft, glaube ich, irgendwie so 34 Euro, wenn es schlecht läuft, Mitte 40. Gibt es gerne mal an Flughäfen, da aber eigentlich in etwas teurer. Das ist ein sehr milder und sehr bekömmlicher Wodka, der einen schönen Hacke macht. Der Belvedere schmeckt auch sehr mild. Und also es hat, ich würde von einem eigenen Geschmack sprechen, während dieser Wodka Gorbatschow doch schon irgendwie so eher bitter darüber kommt. Also nicht ganz fies bitter, aber eben auch nicht lecker. Also es gibt hier im Tecklenburger Land ja so Schnäpse, so, was ist das überhaupt, Kräuterschnäpse, irgendwie, weiß der Geier was, oder aus Getreide und sowas. Und die sind teilweise doch sehr bitter. Und das ist eigentlich nur zu erklären, dass irgendwer das trinkt, weil er halt aus der Ecke kommt. Langemeier aus Mettingen ist so ein Ding. Das finde ich schon ein bisschen verräterisch, wenn bei Wodka Gorbatschow schon aufs Etikett gedruckt wird. Man soll ihn gemixt als Cocktail oder Longdrink trinken. Also Wodka Gorbatschow ist so ein, nee, will ich auch zum Cocktailmixen nicht mehr verwenden. Also es ist jetzt so mit Orangensaft so eine Linie, ja. Also dieses etwas bittere, dieser etwas bittere, nicht schöne Geschmack des Wodka Gorbatschows verbindet sich jetzt so mit Orangensaft zu einer gewissen noch Bittererkeit. Also der normal halbwegs süße Orangensaft wird dadurch wieder etwas bitterer. So ein bisschen wie Grapefruit, wenn man so den Geschmack aushält und ihn genießen kann, dann kann man das trinken. Aber man kann halt dadurch betrunken werden. Aber lecker ist das nicht. Das ist so ein Penela-Trink. Man holt sich die 6 Euro Flasche Wodka, kippt da ordentlich Orangensaft rein und das macht einen dann Dune. Und den Geschmack kann man aushalten. Ja, aber es gibt halt Wodkas, die lecker schmecken. Das Ziel ist weiterhin, dass man sich betrinkt. Und ich bin auf den Wodka Gorbatschow gestoßen. Jetzt schmatze ich hier rum. Mit irgendwelchen Russen habe ich mich besoffen und dann war halt, also es ist nicht schlimm, Wodka-Marken zu wechseln, wenn man erstmal beim Trinken ist. Und es passiert schon mal, dass man nicht die gleiche Marke hat bei den Russen. Ja, dann trinken sie halt irgendeinen Scheiß durcheinander. Man, das ist nicht schlimm, weil man kriegt jetzt nicht von einer bestimmten Wodka-Marke eher Kopfschmerzen. Also das kann man durchaus durcheinander trinken. Und das zweite Ding ist, je mehr Wodka man trinkt, desto egaler ist es. Also man sollte jetzt, also man trinkt, die Russen trinken immer Flaschen leer. Das ist schon so. Also sie holen nicht die 40 Euro Flasche aus dem Schrank, machen eine Runde und packen die weg und holen das Billigzeugs aus dem Kühlschrank, sondern sie trinken dann tatsächlich diese Flasche leer, bevor die nächste angebrochen wird. Und wir hatten einmal Moskowskaja und daraufhin kalten Wodka Gorbatschow und das ging. Da habe ich gesagt, Mensch, der schmeckt gar nicht so bescheuert. Wo jeder sagt, oder wo sehr viele sagen, das ist eigentlich nur das Penela-Getränk, was die in ihren Orangensaft tun. Da hat er mir geschmeckt und deswegen habe ich Wodka Gorbatschow gekauft, als wir letztens im Urlaub gewesen sind. Und die zwei mitgebrachten Flaschen Hortica leer hatten. Aber beim Mischen von Wodka Moskau Mule war der Unterschied zu schmecken. Und Moskau Mule schmeckte nicht so toll mit Wodka Gorbatschow. Und das liegt halt daran, dass er so leicht bitter ist. Und stinkt. Nein, also ich meine mit irgendeinem Süßkrams. Nein, das stinkt nichts mehr, aber es ist nicht lecker. Es macht den Orangensaft auch nicht lecker dadurch. Gut. Insofern es ist immer die Problematik bei deutschen Supermärkten, was für Wodka haben sie überhaupt da. Das heißt, wenn sie was haben wie Parlament, dann bitte Parlament kaufen. Oder wenn sie was haben wie Moskowskaja, das ist schon schön, dann das kaufen. Wenn sie nur Präsidentennamen-Wodkas haben, dann kann man auf den Gorbatschow zurückgreifen. Was haben sie noch? Standard, das gibt es auch noch. Also der Wodka Gorbatschow, der ist eigentlich von der Flasche her erkennbar, weil es so ein komisches, oben so ein Dekolleté hat. Sieht aus wie ein Frauendekolleté, diese Flasche. Ist auch irgendwie, hat da so geschwungene Wellen da drin. Wie immer man das jetzt deuten möchte und so. Daran erkennt man Wodka Gorbatschow und Wodka Standard hat auch eine sehr, Standard-Wodka hat eine bekannte oder wiedererkennbare, gut wiedererkennbare Flaschenform. Und zwar geht es so merkwürdig in die Breite, so wie ein Turm. Sieht ein bisschen aus wie ein Turm. Und auch Standard, also Standard ist zumindest besser als Gorbatschow. Der Standard ist besser als der Gorbatschow. Und damit habe ich jetzt sozusagen dieses Getränk abgehandelt. Wenn man die Chance hat, möglichst eiskalt, machen Sie das Ding eiskalt. Je wärmer, desto besser. Das ist jetzt schon bäh. Weil ich auch sagen muss, dass ich jetzt hier mit zwei Gläsern hantiere. Es war einfach der Rest aus einer Flasche. Und da war jetzt schon ordentlich Wodka drin. Das heißt, das ist jetzt der Versuch, mit noch mehr Orangensaft den Geschmack noch des Wodkas noch mehr zu unterdrücken, was natürlich dann aber auch nicht für den Wodka spricht. Ja, also mit mehr Orangensaft kriegt man den Geschmack schon ein bisschen unterdrückt. Also wenn Sie ein Glas haben und versuchen, das mit Wodka O zu befüllen und Sie haben nur Wodka Gorbatschow und Sie fangen an mit dem Trinken, dann bitte nur so einen kleinen Fingerbreit hoch. Das ist schon die oberste Grenze. Und dann richtig voll machen mit Orangensaft. Dann kann man das trinken. Je höher, desto bitterer und desto nicht schmeckender ist das Ding. Es mag sein, je betrunkener man ist, desto höher. Das ist, glaube ich, so. Also wir hatten ja schon eine Flasche durch mit qualitativ besserem Wodka und dann ging es für mich, diesen Wodka Gorbatschow zu trinken. Irgendwann ist man beim Wodka-Saufen auch so einfach nur froh, wenn man noch eine Flasche hat. Also man kommt sehr weg, also ich bin weg vom Biertrinken, schon sehr stark, wenn es ums Betrinken geht. Das mag aber jetzt Gewöhnungssache sein. Oder beziehungsweise das mag jetzt eine individuelle Einstellung sein. Das ist jetzt auch, der Podcast heißt Saufgetränke. Aber persönlich betrinke ich mich damit nur mäßig. Und ich wirke, glaube ich, auch nicht so betrunken mit dem Zeugs. Und ich lalle auch nicht so viel, wenn ich das Ding, wenn ich jetzt diesen Wodka trinke, das passiert schneller beim Bier trinken, wenn man viel trinkt. Also es liegt natürlich auch daran, wie viel man vorher gegessen hat. Wenn ich quasi nichts gegessen habe, dann kann man es auch vergessen. Also dann ist das Lallen vorprogrammiert, dass es schneller eintritt. Aber ich dachte, das ist auch eine Erfahrungssache. Da muss man selber sich sehr gut im Zaume haben. Ich kann für meinen Teil halt Gott sei Dank darauf bauen. Ich habe nicht so den Hang, süchtig zu werden. Und das ist immer das Problem, wenn man über Alkohol spricht, ist natürlich süchtig werden irgendwie ein Thema. Bei mir ist es halt so, ich trinke eigentlich nicht alleine. Oder wenn dann ein Bierchen am Abend. Jetzt aber auch nicht jeden Abend. Also ich trinke eher nichts alleine, als dass ich was trinke. Aber wenn irgendwie ein Bierchen im Kühlschrank steht, kann das schon mal sein, dass ich das anrühre. Normalerweise aber nur in Gesellschaft, wobei ich das jetzt nicht als verpflichtend sehe. Also wenn ein Fußballspiel ist, dann mache ich mir manchmal schon ein Bier auf. Egal, ob jemand dabei ist oder nicht.
Ich stehe jetzt aber nicht unter dem Drang. Ja, unbedingt immer weiter zu saufen. Also bei Wodka ist das so, eigentlich, also man kann ziemlich gut anvisieren, welches Level man erreicht. Und das eigentliche Ding bei Wodka saufen ist, man sollte aufhören, wenn man ordentlich betrunken ist, weil davon kommt man kaum runter und das hält sich auch. Das macht keiner. Leute trinken immer weiter. Aber dann ist es zum Beispiel einfach nicht schlimm. Wenn jetzt eine Flasche leer wird und man hat keine neue da. Beim Wodka trinken, das habe ich zum Beispiel noch nicht erlebt, wenn Wodka getrunken wird und es ist jetzt keine Flasche mehr da, dann rennt keiner los, um eine Flasche zu holen. Ich meine, gut, in Russland ist das anders, aber in Deutschland habe ich das noch nicht erlebt. Wenn alle war, war alle. Und an der Stelle bin ich halt nicht so drauf, dass ich jetzt ein Bier haben möchte. Gar nicht. Das passt mir dann gar nicht in den Kram, weil es meistens bitterer ist. Es ist irgendwie voluminöser. Also wenn man es trinkt, hat man mehr im Bauch als bei Wodka. Und das passt mir alles so dermaßen gar nicht in den Kram, dass ich das nicht haben will. Und ich, es ist ja immer noch so, dass ich von Wodka keinen keine Kopfschmerzen kriege. Und wir haben im Urlaub den zweiten Tag mit einem Kräuter, also wir haben erst Wodka getrunken und wir haben aber auch zwischendurch so eine Kräuterschnapsmischung irgendwie leer gemacht und das war eigentlich relativ übel. Da gab es schon ein bisschen Kopfschmerzen am nächsten Tag. Aber wir hatten gut Bewegung, sodass die schnell weg waren. Also das ging noch, aber es war schon unerfreulich, dass da überhaupt Kopfschmerzen aufgetreten sind. Das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ja, was das Podcasten an sich angeht, ich habe eben tatsächlich, ich glaube, 2 Folgen meines eigenen Podcastes gehört und gemeint, es ist gar nicht so schlimm, wie ich vermutet habe. Also es ist nicht so Witze, es ist nicht so ein Dauerabfeuern von Witzen, wie ich mir das gerne mal unterstelle, aber in Gemeinschaft. Alleine ist das viel schwieriger, witzig zu sein, finde ich. Also meine eine ist abgeklärter, deswegen ist es ein bisschen schwieriger, aber ich habe mich nicht so blöd angehört. Das hatte schon ein ganz gutes Tempo, seitdem ich also Kopfhörer benutze und mir selber dann zuhöre, merke ich, wann es zu langweilig wird. Wann mehr Pep rein sollte, wann die Stimme höher sein muss und ja, man macht so ein bisschen dieses Radio geflunkern, ne? Also ein bisschen während man selber ein bisschen drauf geeicht ist. Also ich für meine Person ja, in so einem einfachen Tonfall. Ich komme darauf immer zurück. Ich bleibe immer dabei. Da meint meine Freundin immer gerne, dass ich sehr schnell nuschel. Wobei mein S-Laut, das habe ich gehört, mein S-Laut hört sich manchmal doch ein bisschen zu wenig ausartikuliert an. Deswegen arbeite ich noch an meinem S-Laut. Aber ich habe so einen Grundton und der ist halt unaufgeregt und der ist halt immer sehr auf einem Niveau. Und das hat damit zu tun, dass man nicht unbedingt möchte, dass der Umkreis um einen herum, wenn man in Gemeinschaft ist, davon was mitgekriegt, was man da gerade so sagt. Und das ist ein gewisses Sicherheitsdenken und das ist vielleicht auch ein bisschen angstbehaftet. Aber das habe ich mir ziemlich angewöhnt. So kommunizieren zu können, dass Leute 2 Meter entfernt das nicht verstehen. Was aber, wenn man podcastet, total bescheuert ist, weil einerseits möchte man natürlich, dass Leute einen verstehen und es sind im besten Fall keine Leute 2 Meter entfernt.
bei dem letzten Podcast, den kann man sich ja nochmal zu Gemüte führen, da war das so, da war ich in einem Raum, wo zwei Räume weiter gerade einen Kurs gegeben hat. Und irgendwann knallte da die Tür und dann musste ich, das hat mich eher so wirklich erschrocken, als wenn ihm so einfach im Labern da so eine Tür knallt. Das hat mich dann ein bisschen echt erschrocken, habe ich dann eine Pause gemacht und erstmal so Schreck verdauen und dann weitermachen. Also so Podcasten hat ja was Kontemplatives. Und da rausgerissen zu werden mit Türen schlagen, das ist echt fies. Denn man spricht ja eigentlich akzentuiert. Es gibt ja auch einige Leute, die halt beim Autofahren podcasten. Und das kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mein Podcast-Gerät so gut im Auto funktioniert, aber ich kann mir gut vorstellen, im Auto rumzulabern und rumzuschreien, weil da hört es ja eigentlich niemand. Und jeder, der dich sieht, denkt, du würdest einfach gerade mal telefonieren oder sowas. So, das ist jetzt der Podcast, wo ich wirklich am meisten bislang saufe. Das ist ein richtiger Saufkasten. Aber auch allein der Tatsache geschuldet, dass die Flasche endlich leer musste, weil... Guck mal wieder... Ist das nicht ein Geräusch? Plätsch, plätsch, plätsch. Hier kleckert. Das Blöde auch noch an einem Wodka Gorbatschow. Ich meine, wenn man das Russen verkauft und... Russen trinken so etwas durchaus manchmal, weil ihnen es, wenn es ums Saufen geht, egal ist, welche Marke sie dann haben. Also ich habe durchaus Wodka Gorbatschow schon mit Russen getrunken, die das einfach okay fanden. Und ich fand ihn nicht so okay. Die ihn aber okay fanden, wo ich dann dachte, es geht ihnen eigentlich wirklich nur ums Saufen, um die Geselligkeit und sowas. Die Qualität des Wodkas ist gerade nicht so wichtig. Jetzt war, glaube ich, auch die vielleicht zweite Flasche und das ist auch nicht mehr so wichtig. Aber es sieht schon merkwürdig aus. Also vielleicht sind wir Deutschen da auch zu sehr auf Qualität getrimmt. Aber so, man muss sich das nur vorstellen, so ein feierlicher Tisch, Russen dabei. Und es wird Essen aufgetischt, so ist das. Ich muss die Sachen auch manchmal erklären. Ich merke manchmal, ich habe so gewisse Sachen gar nicht erklärt. Also wie ist das bei den Russen? Die Russen haben oftmals die Russen, die ich kenne, sage ich mal. Ja, die haben also ziemlich oft nicht so ein Gefühl für Ausstattung. Die nehmen, was kommt, die nehmen es simpel. Die nehmen es ein bisschen altmodisch für unsere Verhältnisse. Also bei denen, die ich gerade im Kopf habe, die haben... Ich glaube, jetzt gerade haben sie ein neues Sofa, aber sie haben auch 20 Jahre lang auf einem Sofa gesessen, das sie vom Sperrmüll geholt haben. Decke drauf und da haben sie 20 Jahre lang drauf gesessen im Wohnzimmer und immer schön eine Decke drauf, damit nichts schmutzig wird. Gar nicht aus Armutsverhältnissen, denn im Gegenteil, die waren beide, also sie war eine Gutverdienerin, er hat einen okayen Job, die hätten sich locker sonst was leisten können. Die haben trotzdem, was die Wohnung betrifft, eigentlich immer bescheiden gewohnt oder wohnen weiterhin ziemlich bescheiden. Also das, was man hat, das hat man und das kann man dann ja nutzen. Also es wird jetzt nicht neues Geschirr angeschafft, weil das alte zu alt aussieht. Solange das alte nicht zerbrochen ist, wird das alte weitergenommen. Und aber trotzdem wird natürlich immer noch opulent gekocht, einigermaßen opulent. Es gilt immer dasselbe. Es ist aber trotzdem natürlich Arbeit, das herzustellen. Und dann wird erstmal, also es wird natürlich feierlich aufgetischt. Eine gewisse Feierlichkeit hat das Ganze durchaus. Man muss sich sozusagen nur diesem russischen Charme ergeben und sich einfühlen. Und dann geht das alles ziemlich einfach. Und ich habe damit auch gar kein Problem mit, seitdem ich weiß, die fressen eigentlich nur, um saufen zu können. Zumindest die Männer. Die Frauen wollen teilweise, dass man gar nicht trinkt. Wobei dann die Qualität des Essens wieder in den Vordergrund rutscht. Und das ist dann nicht so ganz so positiv. Aber die Männer wollen einfach nur viel und dauernd. Und unterschiedliche Sachen und es sollte immer Nachschub dabei sein. Und den gibt es komischerweise. Also die Frauen, die gucken schon, also meine Freundin jetzt nicht, außer wenn ich wirklich hackenstramm bin, aber eigentlich guckt die nicht nach dem Alkoholgetränke.
Die Frauen gucken manchmal komisch, wenn weiter getrunken werden soll oder überhaupt getrunken werden soll. Das finden die manchmal nicht so toll. Aber Essen gucken die nie komisch. Also wenn es Unmengen an Essen gibt und die hauen Unmengen rein und wir haben natürlich auch eine Oma am Tisch, die immer sagt, iss doch noch was, iss doch, du hast nichts gegessen. Und sie selber meint von wegen, ich habe gerade 3 Mahlzeiten nämlich reingeschaufelt und sowas und ich soll immer noch diesen einen Kuchen da probieren. Also man sitzt, wie soll man sich das vorstellen? Man sitzt auf so Holz, gerne mal so Holzstühlen von früher, ungepolstert mit so einem Kissen drauf, die noch so eine komische Dreilehne über so einen so Dreistöcker am Stuhlboden. Da gehen also 3 Stöcker und oben hast du halt die Holzlehne. Die sind schon andersweise wackelig, aber ungewohnt, weil sie eigentlich klein sind. Man kann drauf sitzen, aber man sitzt da ein bisschen eingezwercht drauf, weil man eigentlich anderes gewöhnt ist, aber ist auch irgendwann egal. Dann wird aufgetischt und es wird gerne mal Kristallglas verwendet für Speisen. Und dann kommt dann dieser berühmt-berüchtigte Eier-Mayonnaise. Es gibt immer Mayonnaise, Eier-Mayonnaise-Erbsen-Salat. Der wird halt in diese Kristallgläser gefüllt und dann steht er da. Ist ein klassisches Gericht, ist auch super, wenn man trinken will. Schmeckt sehr nach Mayonnaise, wie sehr viele Salate da sehr nach Mayonnaise schmecken. Und das hat alles, es ist alles akzeptabel, das ist alles nicht schlimm und ich kann mich auf diesen Geschmack einstellen. Ich kann mich jetzt auch auf Wodka, Gorbatschow und Orangensaft, wenn nichts anderes da ist, wirklich einstellen. Und daran soll nichts scheitern. Aber ich fand, es ist, glaube ich, einmal passiert, da hat der Gastherr tatsächlich irgendwie Putinow auf den Tisch gestellt. Das ist natürlich lustig, aber das ist, glaube ich, wirklich nur der Penny Wodka zum Cocktails mischen. Der billige, der richtig, richtig billige. Und das hat, das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ich da dachte, die Russen, die bilden sich schon ein bisschen was auf diesen Wodka-Genuss ein. Und wenn man Familienfeier hat, dann holt man da irgendwas qualitativ ganz, also es gibt nicht so guten, dann gibt es den akzeptablen und dann gibt es den guten. Der Akzeptable ist schon gut, also dann gibt es vielleicht noch den sehr guten, was Wodkas betrifft. Wenn man gar keine Wodkas mag, ist diese Einteilung auch wieder blöd. Was ich nur sagen wollte, also Putinow ist Stilbruch. Das wirkt doch ein bisschen merkwürdig. Man kriegt schon, wie gesagt, wenn man nichts anderes kriegt, kann man Wodka Gorbatschow schon nehmen. Der kostet, glaube ich, irgendwie so 8 oder 9 Euro. Wir haben das Glück, dass wir so einen russischen Händler hier um die Ecke haben, der verkauft ja auch für 9 Euro Hotica und Nemirov hat er auch, wobei Hotica fand ich noch besser als Nemirov, aber Nemirov können wir auch mal testen. Und für, ich glaube, 11 Euro gibt es dann schon die 1-Liter Flasche. Und das ist schon, das ist dann wirklich okay. Und das kann man, also, das. Ja, wie rechnet man das um? Also, das ist durchaus fast schon eine halbe Kiste Bier für die Angehörigen, für die Mittrinkenden. Und so kann man den Preis dann umrechnen und das ist dann schon okay. So. Knack, 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 knack. Ich höre sehr viele Knackgeräusche bei mir. Aber so ist das manchmal. Habe ich jetzt dieses typische gesellschaftliche Essen akzeptabel beschrieben? Man kann das ja verlinken.
Ich kann jetzt verlinken, wo ich russische Essen erkläre.
Es gibt dann also das, das, was ich beschrieben habe, das ist nur ein Essen, was die Russen durchaus kennen, wobei man jetzt nicht so von den Russen sprechen sollte, in der Form, dass man jetzt sagt, die essen jetzt alle immer so. Es gibt unterschiedlichste Zubereitungsarten der einzelnen russischen Gerichte. Das heißt, wenn man ein einziges Mal irgendwie Borscht gegessen hat und das nicht mochte, das mag an der Herstellungsweise zum Beispiel gelegen haben, weil Borscht in diesem Fall eigentlich mindestens einen Tag überhaupt ziehen muss. Du musst also sehr lange vorbereiten und da muss man einen Tag den überhaupt ziehen lassen und dann kommt es natürlich auch noch auf die Inhaltsstoffe an. Wenn dann das alles passiert ist und sowas, dann schmeckt er irgendwann richtig lecker. Die Zeit hat man manchmal nicht und sowas und dann gibt es manchmal so Varianten davon, die innerhalb eines Tages gemacht werden und damit weniger und dann ist das manchmal nur so eine wässrige Suppe mit Weißkohl und dann meint man, das wäre jetzt irgendwie nicht so geil und sowas, aber sehr intensiv vorbereitet, ist das wirklich eine Delikatesse. Und so sind sehr viele russische Gerichte durchaus als Delikatesse zu betrachten. Nur das mit dem Mayo, die haben also sonst was an der Mayonnaise gefressen. Das kommt ziemlich oft vor und es hilft relativ wenig, außer dass es natürlich beim Trinken unterstützend ist. Also man kann mehr trinken, je mehr man von diesen Mayonnaise-Speisen da gegessen hat. Aber die machen A, dick und B, ja, sie schmecken auch. Also Mayo ist es schon geschmacklich sehr erschlagend. Ja, wenn man sowas erstmal gegessen hat. Und die Russen essen Kuchen nach dem eigentlichen Essen. Es gibt drei Gänge, das kenne ich von den Russen. Der erste Gang kann schon Fleisch sein. Das kann beim ersten Gang schon sein, muss man aufpassen. Also man sollte davon ausgehen, man muss mal gucken, hat man vorher schon was gegessen, ist man wirklich hungrig oder ist man nicht hungrig. Man sollte davon ausgehen, dass es unterschiedliche Gänge gibt und dass die Russen, das bei einem russischen Mahl nicht zu wenig da ist. Hatte schon mal den lustigen Fehler, dass ich dachte, der erste Gang wäre alles und war vollgefressen und dann kam aber noch zweiter und dritter Gang. Und man hat das bloß nicht gesehen und nicht erwartet und dann steht man ein bisschen blöd da und muss weiter fressen. Was noch einigermaßen geht. Aber man hätte beim ersten Gang nicht so viel zugeschlagen. Also es ist auch kein Problem beim russischen Essen, wenn man mal eingeladen ist, immer ein bisschen zu essen. Das ist auch das Schöne da drin. Man kann immer ein bisschen essen. Man kann ein bisschen von dieses und ein bisschen und man kriegt nicht gleich irgendwie so einen Teller voll mit irgendetwas und muss alles runterschlucken. Dann man kann hier testen und da testen und sich auf das versteifen, was man dann wirklich dann essen möchte. Und man findet, wenn man ein bisschen offen ist, durchaus mal was, was einem sehr beliebt. Und da hat man halt, also es wird Fleisch und Fisch durchaus durcheinander gegessen. Man hat also unterschiedliche Sachen beider Tierarten auf dem Tisch. Was mir noch nicht so unheimlich zugesagt hat, also wenn man schon Fleisch und Fische gegessen hat, dann kommen die gerne nochmal mit irgendwie so einem Fischkuchen. Der ist an sich nicht schlecht, aber dann noch irgendwie so Teig und Fisch ist in der Akzentuierung, in der Steigerung und in Anbetracht dessen, was man schon gegessen hat, manchmal etwas ungewöhnlich. Und das Ding ist auch, wenn man schon dann einen im Tee hat, weiß man das kulinarisch nicht unbedingt zu würdigen, was dann noch auf einen zukommt. Also dann merkt man noch, was so sehr fettig ist und sehr scharf, obwohl scharf habe ich jetzt noch nicht kennengelernt, so scharf ist die russische Küche nicht. Das ist so das, was so die Systematik des Essens angeht. Also normalerweise ist immer sehr viel da. Es gibt unterschiedliche Gänge und man kann ein bisschen abwarten und sich aussuchen, was man genau haben möchte. Und dabei trinken die Russen halt ordentlich. Und je nachdem, wie intensiv man trinkt, sollte man auch essen. Wenn man da mithalten will. Und ja, das ist schon... So, der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Man trinkt gerne mit, auch wenn man schon hackenstramm ist und sowas. Und einmal habe ich bis zum Anschlag getrunken. Also ich konnte gerade ausgehen, aber für meine Verhältnisse war ich schon so über den Deich, dass ich meiner Freundin damals schon gesagt habe, also falls du siehst, dass ich hier noch irgendwas trinken möchte, dann hau's mir aus der Hand. Geht gar nicht mehr. Ich habe damals keinen Anschiss gekriegt von ihr. Das war durchaus freundlich, aber das war das eine Mal, wo dann... Also da ging es auch am nächsten Morgen noch mal im Herzen so... das rattete unheimlich am nächsten Morgen. Also das pumpte unheimlich am nächsten Morgen. Und da habe ich auch nur Wodka getrunken. Aber halt viel zu viel und da gibt es ja ein gewisses Ritual, wenn man das besser gemeinschaftskonform handhaben möchte, trinkt man so ein kleines Wodka-Glas nur bis zur Hälfte auf und es wird dann aufgefüllt. Es ist nicht gern gesehen, wenn man nicht mittrinkt, aber man muss das Glas nicht leer trinken. Man kann es zur Hälfte trinken. Und dann ist alles gut. Aber gar nicht mehr trinken, das sehen die dann nicht so gerne. Wer halt meint, da nicht sich ausschließen zu müssen. Und das ist natürlich gesellschaftlich durchaus dann auch angesehen, sich einzufügen, ja, auf diese Art und Weise. Ne? Und dann, wenn man also so trinkt, ist es okay, weil so trinken die dann auch selber. Wenn man halt gar nicht mittrinkt, ist man nicht einer von denen. Und das ist schon so ein blödes Zeichen, ja. Ich meine, vielleicht kriegt man es auch hin, gar nicht zu trinken und trotzdem sehr viel Spaß mit den Leuten zu haben. Ich weiß nicht, ob das geht. Vielleicht sind die nur im besoffenen Zustand dann eigentlich so erträglich und so. Aber also ich habe mit denen mitgetrunken und das war durchaus ganz nett, auch wenn ich jetzt wenig verstanden habe oftmals. Aber einige haben halt auch Englisch gesprochen. Das hat mir in der Anfangszeit doch ein bisschen geholfen. Und dann war das durchaus ganz lustig. Und man hat sich komischerweise nicht ausgeschlossen gefühlt, gar nicht und sowas. Und die fanden das auch lustig, dass man bei... Was knarzt denn jetzt schon wieder? Ich habe eine Jalousie, die gerade knarzt. Das stört, okay. Ja, so war das, wobei ich auch nie wieder bis zum Anschlag getrunken habe. Das war bei dem einen Mal auch halt nur so... Die fangen ja früh an. Ich weiß gar nicht, wie man hier in den 70ern angefangen hat. Also zeitlich auf irgendwelchen Partys, wann das dann losging und mit Vorsaufen. Natürlich im jugendlichen Alter hat man natürlich auch früh vorgesoffen. Vorsaufen aber auch bei den Partys früher. Weil man später nicht unbedingt unheimlich viel kaufen wollte und nicht mehr so viel trinken wollte und eigentlich schon hackenstramm sein wollte, außer jemand hatte noch eine Kiste dabei und so. Aber da hat man schon austariert, wann, wie, wo und das Vortrinken war jetzt, also wirklich ein Vortrinken, das bestimmte Niveau schon erreichen, sodass man hinterher nicht so viel Geld ausgeben muss. Nicht unbedingt... Bei mir jetzt, die sehen so nach Alkohol oder da war das eher blöd, früh anzufangen, weil das war für mich jetzt eher ungewöhnlich, dann schon mit dem Trinken anzufangen. Und da ist ja so, also in Deutschland habe ich das ist nicht so in der ehemaligen Sowjetunion jetzt so verbreitet, so habe ich das nicht mitbekommen, aber hier passt das schon mal, dass sie halt um 14 Uhr mit den Feierlichkeiten anfangen und dann fangen die auch mit dem Trinken an. Und ab 14 Uhr mit Wodka anfangen, dann wird das ein schöner Tag. Sie hören zwar auch dann zeitig auf, Also man kann eigentlich damit rechnen, bei so einem stinknormalen 0815 Fest, dass man um 10 Uhr wieder zu Hause ist, aber dann bist du auch hackenstramm. Das kann auch Spaß machen, aber es ist durchaus schon mal ungewöhnlich. Also so früh anzufangen und dann auch durchgängig dann weiterzumachen. Wobei in Deutschland, so wie ich das kennengelernt habe, die Leute schon bedächtiger trinken, also nicht so schnell. Auf der Krim haben wir mal um 17 Uhr, also das Härteste war, wo wir um 17 Uhr angefangen haben und wir waren zu 12 Uhr quasi fertig. Und da haben wir eigentlich nur dauernd angestoßen. Da hätte ich jetzt auch fast gedacht, jetzt kommt eine Alkoholvergiftung. Vielleicht war das auch eine und ich weiß es nicht. Ich habe hier quasi, also einer von denen hatte auch mal eine Alkoholvergiftung. Da müsste ich den vielleicht mal fragen, was der denn jetzt wirklich so noch bewusst getrunken hat. Weil vielleicht wäre man auch mit mir ins Krankenhaus damals gefahren. Auf der Krim hat man nur zwei Pillen gekriegt und dann ging es auch tatsächlich. Da konnte man auf die Einheimischen hören. Aber das war schon echt grenzwertig. Das war schon so von wegen, also so mache ich es nicht nochmal. Das war so blindlings irgendwo hinlaufen und da passt ja keiner so richtig auf. Von wegen, also kein geübter Trinker und jetzt trinkt er mal so viel und das war schon anders. Und der nächste Tag war schon ziemlich im Eimer. Da hat sich meine Freundin schon auch so nicht so erfreut gezeigt. Also man war müde. Ich war früh wach, das weiß ich noch. Ich war früh wach und habe mich echt gewundert, dass ich geradeaus gehen kann. Aber ansonsten war man schon ernsthaft angeschlagen. Und nicht klar im Kopf. Man fühlte sich nicht gut im Kopf und so. Und das war halt etwas, was ich morgens sehr gern habe, wenn ich gut kopflich dabei bin. Das mag ich schon sehr. Und wenn das bedeutet, beim Alkohol aufzupassen, dann bin ich sehr bereit dazu, auf Alkohol zu verzichten. In sehr günstiger Runde, wobei man weil ich befürchte, sagen zu müssen, es gibt schon sehr viele Runden, da möchte man wirklich trinken. Weil es dann doch ohne Alkohol irgendwie doch sehr seicht, bedrückend, lähmend, langweilig ist. So sind manchmal die Menschen. Die werden lustiger durch Alkohol und auch erträglicher durch Alkohol. Also auch gesteigerter Alkoholkonsum ist bei mir nicht so, dass ich jetzt auf ein Level komme, sage ich mal, auf das ich ohne Alkohol gar nicht kommen würde. Das nicht. Aber man hat schon so ein, wie soll man das sagen, Erregungsniveau oder ja, so ein gewisses Level, auf dem man gut funktioniert, wo man hinkommen muss. Da kann man mit Alkohol hinkommen. Da kann man auch ohne Alkohol hinkommen, aber dann auch nur in wirklich passender Atmosphäre. Und da ist es schon so, ich habe mich heute noch mit jemandem unterhalten, es ging um Verwaltung und speziell eine Abteilung innerhalb einer Behörde, mit der ich mich heute unterhalten habe, der dort arbeitet und mit dem habe ich mich unterhalten und schon gemeint, also bei ein paar Mitarbeitern hier, da merkt man schon sehr deutlich ein gewisses Verwaltungssprech. Was heißt das? Also Verwaltungssprech, damit meine ich, wenn die Leute sehr intensiv und dauernd die Regeln, die es angeblich zu befolgen gilt, vor Augen zu haben. Und das auch gerne thematisieren. Und das auch dauernd. Und auch eine gewisse das ist jetzt aber schlimm.
Mentalität an den Tag legen. Und zwar in zwischenmenschlichen Gesprächen. Die gibt es da ja auch. Ne? Die wandern natürlich auch von Büro zu Büro und quatschen einfach miteinander. Und das sind so Situationen, wenn man locker miteinander quatscht, dann ist das für mich ein relativ privates Gespräch. Und ich kann natürlich auch wissenschaftlich gehoben und witzlos und also das Ding ist, wenn du mit Wissenschaftlern zusammen bist, zunächst einmal versuchst du natürlich irgendwie so Anerkennung zu bekommen. Und das machst du nicht durch Witzchen. Durch Witzelsucht gibt es ja auch den schönen Begriff. Ne? Das versucht halt nicht, sondern durch Geistreichheit. Durch geistreiche Sprüche, durch Analysen, weiß der Geier was. Immer nur dann, wenn es passt, sage ich auch mal was. Möglichst wenig dummes Zeug. Da kann man sehr schnell auf Glatteis kommen. Und dann natürlich auch wenig Witzchen, weil...
Wollen Sie mich jetzt mit einem blöden Witz erfreuen oder was? Das ist ja eher blöd.
Nee, so nicht. Aber wenn ich dann relativ locker mit irgendwem dann ein Trinken gehe, und der ist jetzt nicht so, also bei dem muss ich jetzt keinen Eindruck schinden, ja, dann kann ich mich ja normal verhalten. Also wie jetzt in diesem Podcast, ja, so würde ich ja einigermaßen so ein Kneipengespräch auch führen, wobei beim Kneipengespräch das Trinkverhalten schon intensiver wäre. Und da würde ich eben nicht soziale Normen in meiner Sprache, in dem Darstellen von irgendetwas raushauen. Also ich tue mich noch ein bisschen schwer, weil ich das konkrete Beispiel gar nicht nennen möchte, sondern nur drumherum reden möchte. Das ist natürlich ziemlich blöd und im Kneipengespräch würde ich das natürlich raushauen, aber so in der Öffentlichkeit, in der bestimmten oder gewissen Öffentlichkeit, die man hier so hat, lässt man es dann doch sein. Da klingt das natürlich ein bisschen bescheuert, aber dieses stocksteife, systemkonforme Labern, das ist sehr irritierend. Es gibt diesen schönen Spruch bei Werther, ne? Also da kommt er mit einem dummen gemeinen Satze, während ich auf tiefstem Herzen spreche. Ja, also wenn ich was Offenes sage und unter gewissen Bedingungen. Also ich quatsche ja nicht mit jemandem. Für mich sind gewisse Dinge klar. Ich habe zwar zum Beispiel in meiner Heimatstadt einen Lokalblog, aber wenn ich mich jetzt mit irgendwem unterhalte, schreibe ich natürlich nicht als nächstes in den Lokalblog A, das, was er gesagt hat, und B, vielleicht noch seinen Namen dazu oder aus welcher Richtung es gekommen ist. Wenn dann eventuell mal irgendwann, wenn es abgekühlt ist, aber dann auch nur so verklauselt, dass das keine Sau versteht. Und wenn man dann verdächtig wird, dass man dann doch, dass einem nicht zu trauen ist. Das führt zu einer gewissen Irritation beim Angesprochenen. Das meine ich, weil ich habe es noch nicht ganz raus, was ich damit eigentlich meine. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der das ähnlich fand, der den Sprech teilweise auch belastend fand. Da gibt es auch jemanden, der gerade sich eine Auszeit nimmt und über den wurde auch gesagt, der muss sich hier vor Ort aber auch wirklich jeden Scheiß anhören. Und die kommen dann mit Sachen und thematisieren das aufs Bedrückendste und der hört sich das alles an. Und das ist, glaube ich, wenn du wie irgendwo arbeitest, natürlich schwierig. Wenn du es in deinem Bekanntenkreis ist, dann kannst du natürlich immer noch das Weite suchen. Und das hatten wir auch schon mal. Also mit Bekannten ist es teilweise so, dass ich bin es da eigentlich, der deinen Abstand sucht und sagt, also ich muss da nicht so schnell wieder hin. Weil es immer auf die Schiene geht und weil da jemand sich für total kompetent hält, irgendetwas dramatisch auszudrücken und weiß, nein, er weiß, aber er denkt, das wäre etwas, da würde man einen intelligenten Gedanken ausdrücken. Und es ist einfach nur belastend für den anderen. Den Sprecher nicht, aber der, der das ausbaden soll oder der, der sich Gedanken macht, der, der verantwortungsvoll handelt und das alles so einordnen versucht, für den, der, der nachdenkt. Ich weiß nicht, wie dieser heißt, der da nachdenkt. Ja, der sich Dinge annimmt. Es gibt so Leute, die, also ich sag mal so, McRyan hat ja immer so temperamentvolle junge Damen gespielt und sowas. Und es gab immer den guten Freund, der das alles ausgehalten. Das ist auch in solche Screwball-Comedies natürlich immer sehr lustig und dann sympathisiert man mit denen. Aber das geht natürlich, wenn man es extremer dreht, an die Substanz. Wenn es die beste Freundin ist, dann findet man es vielleicht noch okay, aber wenn es dann irgendwelche zugewürfelten Leute sind, man muss die weg, so Schwarzmaler auch, muss man die wegdrängen. Oder man muss den Kontakt aufs Nötigste begrenzen. Und ich meine nämlich genau diese Schwarzmaler, diese humorbefreiten Schwarzmaler, die denen ihr Kopf sagt so, also das wird ja alles übelst und keine Ahnung was. Und ist es bis heute nicht übel geworden und sie haben es vor Jahren irgendwas mal schwarz gemalt und total schlimm und Jahre später ist es noch nicht besser, aber es ist auch nicht richtig schlimm geworden. Und trotzdem heulen sie das so diesen Verständigen ins Ohr. Und die versuchen sich dem anzunehmen. Und die müssten darauf achten, dass es sie nicht zu sehr runterzieht. Weil das oftmals gar nicht ihrem Naturell entspricht. Und das finde ich auch immer toll, wenn diese Schwarzmaler immer so ja, so verantwortungslos schwarz malen, ja. Also sie gucken nicht danach, wie das vermittelt wird, wie das ankommen muss. Sie haben ja keinen Humor, wodurch man irgendwas mal wieder retten muss oder retten kann oder aufpäppeln kann. Und das ist so etwas, das habe ich gerade noch gar nicht so auf dem Schirm. Vielleicht gibt es da auf Seiten der Psychologie schon irgendwelche Modelle, die ich nicht kenne. Aber das ist etwas, was mich eigentlich seit Jahren bewegt. So dieses, es gibt so Scheißelaberer und es gibt Zuhörer und die Zuhörer, die knabbern und die nagen an gewissen Themen viel länger als die Verursacher von gewissen sozialen Merkwürdigkeiten. Und da ging es heute neu schon wieder drum. Das war heute der Gedanke, der heute ein bisschen neu gewesen ist. Den man dann auch nicht so, ich meine, da ist man natürlich selber wieder der Zuhörer, aber man fühlt sich ja verpflichtet, also man kann ja nicht komplett aus seiner Haut raus. Also man hört da schon mal zu. Und das geht ja auch, ich meine, man ist sich ja selbst verpflichtet, man will ja auch da zuhören, wo es sich lohnt und wo es sinnvoll ist. Man möchte ja auch nicht jetzt vor allem und jedem da die Schotten dicht machen. Das ist heute nicht gewesen und sowas. Und da war ja so ein schwieriger Bereich, hat sich da heute aufgemacht. Mal gucken, was daraus wird. Einfach mal die Leute kontaktieren. Was bei denen so geht. Gut, und mit diesem doch eher besinnlichen und die Gag-Quote nicht hochgerissenen Gedanken leere ich mein Glas und werde mal schauen, was Bayern so in der Champions League gerade anrichtet. Das war eigentlich so ein mäßig interessanter Podcast, aber das war der längste, ich war am betrunkensten und habe am längsten gepodcastet in dieser Reihe heute. Keine Stunde, aber immerhin 55 Minuten, das wird zu übertreffen sein. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Sie hörten eine Produktion von schneckenradio.de.